Es freut mich sehr, dass ich jetzt unseren Prediger vorstellen darf. Ulrich Weinhold ist aus Stuttgart gekommen mit seiner Frau und ich erinnere mich noch gut, als sein Name auftauchte. Es ging um einen Bewerber, der von Herzen gern in den Missionsdienst wollte, in Verbindung mit den Werken Christliche Fachkräfte International, Hilfe für Brüder. Und im Lauf der Zeit hat sich das gemischt, diese Bewerbung. Es ging dann auch gleichzeitig um die Nachfolge von Pfarrer Winrich Schäffbuch. Pfarrer Schäffbuch hat ja sehr früh sich um seine Nachfolge gemüht. Und dann fielen diese Stichworte. Ja, dieser Bewerber sei sehr geschickt. Er könne juristische Sachverhalte gut auseinanderdividieren und sei Jurist. Und ja, wenn es ums Renovieren geht, könne er auch selber anfassen. Er hat Maurer gelernt, damals in der DDR. Ja, und wenn es um Kuba geht, da merken die Leute schnell, dass er ebenfalls Erfahrungen mit gewissen politischen Systemen hat und sie verstehen sich und können auch gemeinsam lachen. Ulrich Weinhold ist dann der geworden. Er hat von Herzen in den Missionsdienst gewollt und ist auch viel umhergekommen. Und jetzt hat er eine große Verantwortung für viele Menschen im Missions- und Hilfsdienst weltweit. Auf diesen Informationsblättern, das ist immer wieder ein Geheimtipp, was man da für Nachrichten findet. Es sind die Informationsblätter von Hilfe für Brüder, Christliche Fachkräfte International und auch Coworkers International. Da steht sein Name ganz in kleiner Schrift, Direktor des Gesamtwerks, verantwortlich für den Inhalt Ulrich Weinhold. Wir freuen uns über alle offenen Türen, die die Werke haben. Wir freuen uns jetzt auf Ihre Bibelarbeit. Er hatte schon zwei Dienste heute Morgen, gell? Danke, dass Sie kommen.
Lieber Herr, wir wollen dir danken für dein kostbares Wort und wir wollen dir Danke sagen dafür, dass wir auf diesen Reformationstag zugehen und wissen dürfen, du hast unser Land 500 Jahre lang gesegnet, uns viel Gutes gegeben durch dein Wort, durch deine Gemeinde. Wir wollen das ganz besonders dankbar tun in dem Wissen, dass andere Länder in ganz anderen Situationen sind, dass man sich dort gerade nicht so frei versammeln könnte wie hier, dass man nicht mit der Tracht einer Schwester durch die Straßen laufen dürfte, dass man nicht hierher kommen dürfte und hätte eine Bibel im Auto dabei oder offen unter dem Arm getragen. Wir wollen dir unsere Geschwister bringen, die heute auch Sonntag haben, aber nicht so einen wie wir. Wir wollen dir Danke sagen dafür, dass wir hier diese Gemeinschaft erleben dürfen und wir wollen dich bitten, dass du uns diese Gemeinschaft segnest, dass wir nicht nur die Bibel unter dem Arm tragen oder im Auto fahren, sondern dass deine Worte unser Herz erreichen. Amen. Ja, ich danke für die freundliche Begrüßung durch Schwester Friederike, die bei uns im Komitee ist. Das will ich auch mal sagen. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir dort eine Eidlinger Schwester haben, die auch vieles im Gebet mitnimmt und mitbewegt, was uns beschäftigt. Und beschäftigen kann einen ja vieles, wenn man sich umschaut. Wir hatten große Wahlen, gerade gestern noch in Tschechien. Ich habe also heute Morgen nur einen Dienst getan, aber ich komme gerade von den gefährdeten Hilfen, Geschwistern, die ins Gefängnis gehen. Und da wurde mir berichtet, wie das jetzt in Ungarn ist. Orbán an der Macht, der sagt, im Gefängnis müssen die Leute wieder bestraft werden. Es gibt keine Resozialisierungsprogramme mehr. Ich habe Bilder aus einem Frauengefängnis gesehen. Das ist alles nur noch bitter. Und die Leute leben dort. Ein anderer hat berichtet aus Jasch in Rumänien an der Grenze zu Moldawien. Das ist das Ende der Welt, aber am absoluten Ende der Welt sind sie, wenn sie dort eingesperrt sind im Gefängnis. Da ist Bukarest und alles andere so weit weg, aber auch die eigene Familie. Und dann fragt man sich, kann man diesen Menschen überhaupt über das Weitergeben der Gideon-Bibel, das Gestalten eines Gottesdienstes und das Weitergeben von ein bisschen Flüssigseife und ein paar Schokoladentalern, kann man den Leuten dort überhaupt was weitergeben? Und reicht das dann, dass man nur einen Besuch gemacht hat? Und ich weiß nicht, wie es Ihnen manchmal geht, ob Sie so in die Welt hineinschauen und sich fragen, wie soll das alles weitergehen, wenn ich so nach Nordkorea schaue? Wie soll das sich auflösen? Und ich habe unsere Bibelstunde gefunden zwischen zwei Losungsversen, die vielleicht ganz typisch für manche Situation unseres geistlichen Lebens sind. Die Losung von gestern, Herr, wes soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. Psalm 39, Vers 8. Und heute haben wir eine Losung. Mach dich auf und handle und der Herr möge mit dir sein, aus der ersten Chronik. Und wir sind vielleicht manchmal so ein bisschen hin und her gerissen zwischen dem, wie soll ich überhaupt etwas tun, wo doch vieles so schwer ist und ich selbst mein größtes Gewicht bin, und dem anderen, dass wir aufgefordert sind, in dieser Welt zu leben, Jesus weiterzugeben. Und man denkt, in manchem Land, wie soll's überhaupt gehen? Und zwischen diesen beiden Losungen steht der Wochenspruch, der heute schon vorgelesen wurde. Und über den möchte ich heute mit Ihnen ein Stück nachdenken. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Und wir erleben einen Gott, der ein Gott ist des Trostes. Wir haben einen Gott, der mit uns mitgeht und der unser Leiden ein Stück sieht und erkennt und der vielleicht auch sieht, wo wir manchmal gelähmt sind, wo uns der Durchblick fehlt. Und in all diese Situationen gibt es im Neuen Testament immer wieder ein Wort: sei getrost, sei getrost. Und ich möchte dieses sei getrost wirklich hier hinstellen an diesen Vers von Jeremia: heile du mich, Herr, so werde ich heil, hilf du mir, so ist mir geholfen. Sie dürfen gerne mit aufschlagen, Matthäus 9, Vers, ab Vers 1, Matthäus 9, dort begegnet uns das erstmal ein Mensch gelähmt. Und vielleicht geht es Ihnen manchmal so, dass Sie keine Schritte machen können, dass man wie gelähmt etwas beachtet. Ich frage mich schon, wo das jetzt hingeht. Gestern die Wahlen in Tschechien, ich komme ja selbst, wie man hört, aus Sachsen. Ich bin sehr gespannt, wie sich bestimmte Dinge zwischen Sachsen mit einer AfD und der neuen tschechischen Regierung in den nächsten Monaten entwickeln werden. Ich glaube, es wird sehr spannend werden. Und man ist da ein Stück gelähmt. Zwischendrin Geschwister in Klingenthal im Vogtland, die im Grenzgebiet mit Prostituierten arbeiten. Man kann da auch gelähmt sein, aber wir sehen, dass Gott zum Gelähmten sagt: sei getrost. Und er trat in das Schiff, fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bett lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es kommt dann zu einem Riesenstreit. Die Schriftgelehrten sind völlig aufgelöst. Der kann doch jetzt nicht einfach Sünden vergeben. Aber dieses erste sei getrost für einen Gelähmten arbeitet gar nicht mit seiner körperlichen Lähmung, seinem Nicht-Gehen-Können, sondern das erste sei getrost gilt diesem jungen Mann vielleicht, mein Sohn, sagte Herr Jesus, diesem jungen Mann vielleicht deshalb, weil er gelähmt ist von seiner Sünde. Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und dieses erste sei getrost von mehreren heute möchte ich Ihnen mitgeben, in dem Wissen, dass Gott das sieht, wie wir zu ihm kommen, dass er sieht, wie Sie heute da sitzen und wo Sie vielleicht eine Sache haben, die Ihnen vielleicht ermöglicht, heute wunderbar spazieren zu gehen bei dem herrlichen Herbstwetter, aber was Ihre Seele irgendwo fesselt, weil Sie gebunden sind an irgendwas. Sei getrost, mein Sohn, sei getrost, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Und jetzt könnte man sehr schnell auf den Gedanken kommen, ja, wenn der Ulrich Weinhold wüsste, was bei mir wirklich los ist. Ich weiß es nicht, der Herr Jesus weiß es. Der Jesus weiß es. Wir brauchen nämlich gar nicht sehr viel weiter zu blättern. Wir bleiben in Matthäus 9 und sehen eine andere Situation, wo wieder dieses Wort Tarseo, sei getrost, fällt. Und als er dies mit ihnen redete, ich lese ab Vers 18 im 9. Kapitel, als er dies mit ihnen redete, siehe, da kam ein Vorsteher, fiel vor ihm nieder und sprach: meine Tochter ist eben gestorben, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Und Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Und siehe da, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an. Denn sie sagte bei sich selbst: wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach: sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Sei getrost. Und vielleicht klingt es wie Spott für die, die schon lange an etwas tragen, wo schon lange irgendetwas ist, was einen anficht. 12 Jahre lang. An anderer Stelle sagt sie, sie hat ihr ganzes Geld zu den Ärzten getragen. Ich bin gerade 45 geworden, ich treffe immer mehr Leute, die ihr Geld zu den Ärzten tragen. Geht jetzt bei mir auch so los, dass das so mein neuer Freundeskreis wird, dass man beim Grillen darüber redet, wer welchen guten Arzt kennt. Ja, froh alle die, die darüber lachen können. Aber in der Tat, es kann einen etwas körperlich total beschäftigen und man findet keine Heilung. Und ich habe gestern gerade mit Geschwistern aus der Schweiz gesprochen, die sagen, Heilungsgottesdienste, das ist der große Trend zurzeit. Und es bleiben viele zurück, die nicht geheilt werden und die hunderte Kilometer am Wochenende fahren und Geld spenden und die Geschichte mitmachen und den Kongress. Ich habe es in meinem allerengsten Umfeld erlebt, eine junge Frau, die an Drogen rangekommen ist und dann so eine etwas charismatisch geprägte Gruppe in der Landeskirche, die dann sagt, dann müssen wir sie nochmal taufen und dann geht das weg. Es müssen neue Kräfte über diese Person kommen. Und dann hat man gewartet, bis der Pfarrer im Urlaub ist und hat eine Taufe durchgezogen. Wir müssen uns nach mehr strecken, ist dann immer die Erklärung, die theologische. Wir müssen Gott mehr zutrauen. Nee, und dann funktioniert es trotzdem nicht. Dann funktioniert es nicht. Und ich frage mich, wie es diesem Mädchen selbst geht, bei dem es nicht funktioniert. Bei der Frau hat es 12 Jahre lang nicht funktioniert. Und dann nimmt sie sich noch mal den Mut und sagt, und wenn ich ihn nur anrühre und wirft ihr ganzes Vertrauen in diese eine Berührung Christi und Jesus wendet sich um, sieht sie und spricht, sei getrost. Herr Jesus ist ganz woanders hin unterwegs. Der Herr Jesus hat was ganz anderes vor, der hat eine ganz andere Baustelle. Sie ist gar nicht dran. An anderen Stellen im Neuen Testament lesen wir, dass der Herr Jesus noch gar nicht gleich wusste, wie diese Kraft von ihm ausging. Sie hat sich vorgedrängelt. Und dann sagt er aber nicht zu ihr, das war jetzt aber ungehörig oder das hättest du nicht tun dürfen, sondern er spricht sie an, sei getrost, meine Tochter. Und das möchte ich Ihnen zusprechen, wenn Sie vielleicht etwas haben, wo Sie sagen, jahrelang hat sich nichts getan. Holen Sie sich den Trost bei Jesus ab und suchen Sie die Begegnung mit ihm. Und Sie dürfen vielleicht Heilung erfahren von diesem körperlichen Gebrechen, aber auf jeden Fall die Heilung erfahren, dass dort nicht einer ist, der Sie ausnutzen will oder auch noch ein bisschen Geld dran verdienen will, sondern der Sie trösten will. Gerade da, wo man sich unrein fühlt und unpassend. Wir gehen in Matthäus 14 und dort gibt es Menschen, die in großer Angst sind. Sie haben eigentlich mit Gott viel erlebt, waren gerade aus der Speisung der 5000 gekommen, diese Jünger. Und dann werden sie, ich lese Matthäus 14 ab Vers 22, von Herrn Jesus vorausgeschickt. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not in den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Kann es passieren, dass uns der Herr Jesus begegnet wie ein Gespenst, dass wir ihn gar nicht erkennen? Diese junge Frau mit ihrer Blutflüssigkeit, die wusste ja, wo sie hingeht. Sie wusste, wer in dieser Volksmenge und wer von diesen 13 Männern der Richtige sei, den man berühren muss. Die Jünger waren ja da alle eng umrum. Und hier die Jünger, mit dem Herrn Jesus vertraut, die Wunder miterlebt haben. Sie schrien vor Furcht und sprachen, es ist ein Gespenst. Kann es sein, dass uns manchmal Dinge unseres
christlichen Glaubens gespenstig vorkommen? Christenverfolgung in Nordkorea, ist das nicht gespenstig irgendwo? Dass dieser Gott, der doch so einfach einem Kim Jong-un den Hahn abdrehen könnte, es nicht tut? Dass wir in bestimmten Ländern Situationen von Wirbelstürmen haben, wo es einfach nicht aufhört? Wir haben eine Kollegin in Haiti, man hört irgendwann auf, Wirbelstürme zu zählen. Der nächste kommt und sie richten die Antennen vom evangelischen Radio wieder her und sie machen wieder Dächer auf die Kirchen. Und ich will das mal so, es mag jetzt, also Ajit Fernando hat mal geschrieben, in ein Buch hinein für Anke und mich, hat er geschrieben, achtet darauf, dass ihr nicht zynisch werdet in eurer Arbeit. Man kann da zynisch werden, aber wissen Sie, ich bin jetzt 12, 13 Jahre lang in der Leitungsaufgabe. Haiti ist nie raus aus dem Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Es ist immer, immer irgendwas in Haiti. Und dann ist es Erdbeben und dann ist es Wirbelsturm und dann ist es das und dann ist es das. Und ich frage mich schon, wie diese Christen dort überhaupt noch glauben können, dass Gott sie auch liebt, wenn sie dann bei uns sehen, wie unsere schönen Häuser sind und wie unsere schönen Dächer sind. Und wenn bei uns mal ein Wirbelsturm in Norddeutschland ist, dann geht da schon auch manches kaputt. Aber wir leben in einem Land, in dem die Bahn nach 4 Tagen wieder fährt. Ist das nicht gespenstisch? Und Jesus redet dort hinein und spricht mit ihnen und sagt, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Übrigens ist zu dieser Situation, das wird manchmal so ein bisschen verwechselt, vielleicht auch bei uns im Kopf, die wir alle so Kinderstunden gebildet sind, der Herr Jesus bedroht jetzt nicht den Sturm und sagt nicht dem Wind, blas mal bitte andersrum, weil du bist die ganze Zeit in die falsche Richtung, die wollen darüber, was der Herr Jesus ja könnte. Der Herr Jesus sagt in der Situation nur, ich bin's. Könnte das anders als bei dieser blutflüssigen Frau auch für uns eine Frage sein, dass wir sehr oft den Herrn Jesus aufsuchen in der Erwartung, dass das Erste, was passiert, das ist, dass er unsere Vorstellungen in Ordnung bringt und unsere Probleme löst? Und reicht es uns, dass der Herr Jesus vielleicht an so einer Situation erstmal nur sagt, ich bin da, und ich bin's, auch im Sinne dieses hebräischen Ich bin's, also ich bin Gott. Ich habe das große Vorrecht, zur kommenden Yumiko ein Lebensbild über Oswald Chambers zu machen, der Mann, der Mein Äußerstes für sein Höchstes geschrieben hat, dieses Andachtsbuch. Oswald Chambers wir haben gerade ein 100-jähriges Jubiläum mit seinem Leben, er ist vor 100 Jahren verstorben, in Ägypten im CVJM-Lager, wo er für junge Soldaten was gemacht hat. Und vieles von ihm ist so ein bisschen vielleicht in Deutschland nie so richtig angekommen. In Amerika und England ist gerade sehr viel Aufmerksamkeit auf Oswald Chambers. Und ich habe gerade ein paar Texte von ihm gelesen und in einer schreibt er, solange du glaubst, dass du deine Gebetserhörung sinnlich erfassen kannst, hast du noch nicht verstanden, wie Gott ist. Solange du glaubst, dass du deine Gebetserhörung mit Sinnen erfassen kannst, hast du noch nicht verstanden, wie Gott ist. Und die Jünger haben hier vielleicht auf eine sehr sinnliche Erfahrung gewartet. Denen hätte es schon mal gereicht, dass das Boot nicht mehr schaukelt. Also ich wäre schnell seekrank. Ich wüsste, was ich den Herrn Jesus zuerst gefragt hätte. Der Herr Jesus sagt nur, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Würde uns das reichen, dass wir den Herrn Jesus erkennen können in unseren Problemen, selbst wenn er sie nicht löst, weil er sagt, sei getrost? Oder gehört bei uns zum Trost dazu, dass unsere Wünsche erfüllt werden? Ich nehme es bewusst als Frage auf. Wir lesen in Johannes 16 noch eine Tröstung vom Herrn Jesus. Johannes 16, ab Vers 29. Da sagten seine Jünger zu ihm, siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst keine Gleichnisse. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Das ist spannend, was die Jünger da sagen. Das muss man mal in Ruhe sich überlegen. Dafür haben wir heute keine Zeit. Die Jünger sagen nicht, du hast es nicht nötig, dass du jemand fragst. Die Jünger sagen, du hast es nicht nötig, dass dich jemand fragt. Da muss man mal ganz lange drüber nachdenken. So glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Und Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und sie ist schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet, ein jeder in das Seine, und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wie ist das zu Zeiten der großen Wechsel? Eidlingen 2017, Leitungswechsel. Da kommen einem doch Gedanken, wie wird es wohl weitergehen? Wie ist es, wenn nach dem Winrich-Chefbuch so einer aus dem Osten kommt, aus dem Oste, der nicht Theologie studiert hat, nicht als Missionar im Ausland war, auch noch Jurist ist, das sind ja immer, ne, man weiß ja, wie Juristen sind, es ist ja immer dasselbe. Wie wird das wohl alles? Das muss doch die Jünger genauso bewegt haben. Wie wird das alles, wenn der Herr Jesus nicht mehr da ist? Gab Andeutungen, dass da so ein Heiliger Geist käme, aber wer weiß? Und der Herr Jesus sagt in diese Unsicherheit hinein, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Auch die Welt, wo sie euch Drangsal macht. Und vielleicht gibt es einige von Ihnen, die sagen, kommende Woche, da habe ich das Gespräch oder den Arzttermin, da habe ich die Begegnung bei mir in der Familie oder vielleicht sogar irgendwo in der Gemeinde und ich habe schon heute Angst davor. Wer weiß, wie das wird? Seid getrost. Ich habe die Welt überwunden und zu dieser Welt gehört auch die unsichtbare Welt. Und ich glaube, wir dürfen uns dort mittrösten lassen mit den Jüngern. Wir müssen nicht immer wissen, wie es weitergeht. Wir haben hier dieses Blatt, wo wir für nächstes Jahr so einen Kalender reingemacht haben, was nächstes Jahr alles passiert. Geht los im Januar mit der Jumiko. Wir haben nächstes Jahr verschiedene Wahlen. Wir haben nächstes Jahr wieder 50 junge Leute, die im September ins Ausland gehen sollen und. Können Sie sich gerne eins mitnehmen. Aber ich weiß doch gar nicht, wie das alles wird. Und da hinein zu sagen, in meine Unsicherheit eines Jahres 2018 zu wissen, er hat die Welt überwunden. Das kann uns Trost werden. Apostelgeschichte 23, unser nächstes Trostwort. Wir gehen nach hinten. Apostelgeschichte 23. Paulus vor dem Hohen Rat. Er ist mittlerweile schon längst praktisch im Strafverfahren unterwegs. Und es kommt auch so, dass die Leute wirklich zornig sind. Die Schriftgelehrten von der Partei der Pharisäer stritten heftig und sagten, ich lese Apostelgeschichte 23 ab Vers 9b, stritten heftig und sprachen, wir finden nichts Böses an diesen Menschen. Wenn aber ein Geist zu ihm geredet hat oder ein Engel, so sollten wir nicht gegen Gott streiten. Und dann kommt es zum großen Tumult, da aber ein großer Aufruhr entstand, befürchtete der Befehlshaber, Paulus könnte von ihnen zerrissen werden. Also es gibt uns eine kleine Vorstellung, was da losging. Die Leute haben an ihm gezerrt, die Leute werden an die Haare gegriffen haben, die Leute werden an die Hände gegriffen haben, man hat versucht, an ihn zu ziehen. Und er befahl der Truppe, herabzukommen, ihn rasch aus der Mitte herauszuführen und in die Kaserne zu bringen. Und nach dieser nervenzerfetzenden Situation, nach dieser Situation, wo man die Römer braucht, um überhaupt überlebend rauszukommen, heißt es in Vers 11, aber in der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm und sprach, sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem vor mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Und ich weiß nicht, wo sie vielleicht noch Zeugnis ablegen müssen. Der Herr weiß das, wo sie vielleicht demnächst in einem Lidl an der Kasse oder auf einem Parkplatz an der Sparkasse, wo Gott etwas vorhat mit ihnen. Ich kann Ihnen nur eins sagen, seien Sie getrost darüber, dass Gott mit Ihnen einen Plan hat. Und vielleicht erleben Sie Ihr Leben gerade, dass viele an Ihnen zerren. Bestimmt keine Schriftgelehrten und Pharisäer mehr, aber vielleicht Leute, die alle was von Ihnen wollen und Sie fühlen sich zum Zerreißen angespannt. Sie merken, dass verschiedene Ansprüche auf Sie kommen, vielleicht aus der Familie. Man dann mit älteren Geschwistern redet, die sagen, ich weiß gar nicht, wie ich meine Zeit unter den Enkeln gerecht aufteilen soll. Ich kann gar nicht überall gleichzeitig sein, aber alle wünschen sich das. Und der Opa, der soll möglichst noch das mit dem Rasen in Ordnung bringen, bevor der Winter kommt. Soll auch noch ein bisschen mitmachen. Man ist da manchmal ganz zerrissen, dort hinein, sei getrost. Gott weiß das, wo du gerade bist. Gott weiß, wer an dir zerrt. Und Gott hat ganz genau gewusst, in welcher Nacht Paulus diese Ermutigung gebraucht hat. Wir lesen das nicht, dass das jeden Abend so war, dass jemand im Gefängnis vorbeikam, ein Engel oder der Herr selbst, und hatten Paulus sozusagen das Gute-Nacht-Lied gesungen. Es war manchmal und es war dann, wenn es entscheidend war. Und vielleicht hat Gott heute dieses Thema ausgewählt, weil sie das heute an diesem Tag mal brauchen, dass man ihnen das sagt, wenn es an ihnen zerrt, lassen sie sich sagen, seien sie getrost, Gott hat noch Pläne mit ihnen. Und wir kommen zum Vorletzten, zum Weitersagen, gibt es diesen Trost auch noch? Es geht nämlich nicht nur um uns, wie in diesen ersten Stellen. Wenn wir in Markus 10, Vers 49 sind, da erleben wir nochmal eine etwas andere Situation. Es geht um einen Blinden. Der Herr Jesus kommt hinein nach Jericho. Es geht um die Heilung des blinden Bartimäus. Und sie kommen nach Jericho, und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timäus, Bartimäus, der Blinde, am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, begann er zu rufen und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Und es geboten ihm viele, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Und Jesus stand still und ließ ihn rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Ich muss ein bisschen dran denken an was, was ein paar hundert Meter dort drüben stattfindet. Da gibt es beim Eidlinger Jugendtreffen ein paar Zelte, wo junge Leute beten können. Da ist ein großes Kreuz mit verschiedenen Vaterunsern in verschiedenen Sprachen. Da ist ein Zelt dabei, wo auf Bildschirmen Schöpfungsbilder sind, wo man Gott anbeten kann, wo Psalmen dargestellt werden. Da gibt es ein Zelt für Fürbitte, wo man sich mal Handschellen ranmachen kann, um zu verstehen, wie sich mancher verfolgte Christ gerade fühlt. Da sind Schnuller da für junge Frauen, die überlegen abzutreiben, dass man für die ungeborenen Leben betet und, und. Und dann gibt es ein Zelt, in dem ist in der Mitte nur eine leere Säule, mit Filz bespannt, und daran kann man Karten machen mit Gebetsanliegen. Und jetzt würde man ja meinen, dass in Eidlingen die Welt noch heil ist und dass diese Jugendlichen, die nach Eidlingen kommen, doch alles frohe, schnuffige, dufte Christen sind, die da fröhlich mitsingen und gut dabei sind. Und wir sammeln danach diese Karten ein, wir hängen am Anfang welche ran, und es soll so eine Art Börse sein. Man hängt eine an und die andere nimmt man weg. Wir haben aber immer am Ende einen Kartenüberschuss. Und diese Karten nehmen wir mit zu uns nach CFI und Hilfe für Brüder und beten mittags in unserer Mittagsandacht jeden Tag einige von diesen Karten durch. Und in diesen Karten ist von meine Eltern lassen sich scheiden bis meine Schwester hat Leukämie, ich werde in der Schule gemobbt, auf einer Karte, wo jemand auf 5 Zeilen 18 Schreibfehler schreibt, weil er offensichtlich ein Problem mit Deutsch hat. Sie finden dort Karten, wo sie denken, wo sind die jungen Leute da draußen? Wer war das? Manche von denen möchtest du einfach mal schnappen und in den Arm nehmen und ihnen sagen, weißt du was, du bist von Gott geliebt. Und vielleicht erleben sie das auch, dass sie manchmal sagen, wie soll ich denn jemand überhaupt trösten? In so einer Situation. Die Menschen hier tun das, und ich habe das sehr stark gefunden. Wir haben nämlich zwei Möglichkeiten. Wir können sagen, pst, sei leise, störe hier nicht den Gottesdienst, es ist gerade so schön ruhig, wie das die einen in Jericho machen. Oder wir können die anderen sein, die sagen, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Weil wir nämlich wissen, dass der Herr Jesus immer ruft. Dass der Herr Jesus sich für alle diese Kids dort interessiert, die mit ihren Problemen an diese Säule kommen. Und viele wissen überhaupt nichts von den Zelten, wenn da 8.000 junge, 10.000 junge Leute da sind. Ich glaube, es laufen dort noch sehr viel mehr rum. Und als Ajit Fernando hier abends gepredigt hat, vor ein oder zwei Jahren, gab es eine Abendeinheit, und da hat er über Sünde, Buße und Wiederherstellung gesprochen. und hat ein ganz heißes Eisen angegriffen, nämlich das heiße Eisen, wenn man sexuell schon Erfahrungen gemacht hat und das bitterlich bereut, und hat zu jungen Frauen gesprochen, die keine Jungfrau mehr sind, und hat gesagt, wenn du das vor Gott in Ordnung bringst und darüber Buße tust, dann bist du in Gottes Augen wieder vollständig wiederhergestellt. Und ich stand ganz hinten am Zelt. Und ich muss Ihnen mal was sagen. Ich habe den leisen Eindruck gehabt, dass ein Seufzen der Erleichterung im Zelt zu spüren war. Ein Seufzen der Erleichterung. Dürfen wir Menschen so ein Seufzen der Erleichterung schenken, indem wir ihnen manchmal sagen, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Wir müssen nicht sagen, wir wissen sogar, er macht dich wieder sehend. Wir müssen nicht sagen, gleich ist alles vorbei. Wir müssen nur sagen, er ruft dich. Das ist unsere Aufgabe. Den Rest macht der Herr Jesus dann schon selber. Auch beim blinden Bartimäus und auch bei diesen Jugendlichen da drüben. Und das ist bei uns in Stuttgart oft das Gebet in der Mittagspause, dass diese jungen Leute versuchen, zum Herrn Jesus zu kommen und sich vom Herrn Jesus erreichen zu lassen, mit all den Problemen auf den Karten, die wir nicht lösen können. Die wir nicht lösen können. Ein letztes Trostwort für die vielleicht, die dann sagen, ja, das war jetzt alles mitten aus dem Leben. Ich lese im 2. Korintherbrief, 5. Kapitel, 8. Vers. Hatte ich lange nicht dazu gehabt genommen, aber willst jetzt noch lesen. 2. Korinther 5, ab Vers 6. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir in der Fremde, abwesend vom Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und heimzukehren zu dem Herrn. Darum suchen wir unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Und wenn ich selber so ein Getrösteter bin, dann kann ich genauso leben. Mit dem Blick nach vorne, in dem Wissen, dass hier auf der Erde nicht alles zu Ende ist. In dem Wissen, dass ich nicht jede Situation von ungläubigen Eltern für so einen jungen Menschen auflösen kann. Dass ich nicht jede Krankheit auflösen kann. Dass ich nicht jeden Menschen sehend machen kann. Und dass so ein Psalm, den wir vor uns gebetet haben, die Könige suchen nach deinem Rat, oh Gott, nein, es passiert gerade nicht, die Könige in unseren Regentschaften, die suchen überall anders, bloß nicht nach Gott. Aber er wird kommen, dann beginnt Herrlichkeit. Und das möchte ich uns allen mitgeben, dass wir wissen, dass wir uns trösten lassen dürfen von einem Herrn, der uns in seinem Wort wieder und wieder und wieder sagt, sei getrost. Und weil wir Reformationsjahr haben, erlaube ich mir, das noch hinten anzufügen. Es wird ja viel über Martin Luther geredet, wenige lassen Martin Luther reden. Ich habe die Hauptschriften mit, die heißen Hauptschriften, weil das die Schriften sind, die man wenigstens einmal irgendwo gelesen haben sollte. Wie Sie ja wissen, ich bin kein Theologe, ich kann mich völlig unbefangen solchen Dingen nähern. Ich habe kürzlich die 6 Gutachten gelesen, die diese Theologen wegen Homosexualität bei uns in der Landessynode abgegeben haben, und habe dann zu jemand gesagt, ich bin halt Jurist, ich komme gar nicht auf die Ideen, auf die 6 Theologen kommen können, wie man die Bibel noch hinbiegen könnte. Ich komme auf sowas gar nicht, weil ich als Jurist daran gehalten bin, das Ganze nach dem Gesetzbuch zu beantworten, und wenn ich es nicht mache, macht es der Richter und dann verliere ich meinen Fall. Und deshalb ist es vielleicht ganz gut, dass wir uns einerseits am Wort Gottes orientieren und auch an dem, was manche Geschwister schon Jahrhunderte vor uns auch schon rausgefunden haben. Wir sind ja jetzt nicht die erste Generation, die die Weisheit mit den Löffeln gefressen hat. Und ich habe aus einem Brief von immerhin 1540 gefunden, dass es damals auch schon darum ging, Trost zu kriegen. Martin Luther überschreibt seinen Zettel: ein kurzer Trostzettel für die Christen, dass sie sich im Gebet nicht irre machen lassen. Also das könnte man 2017 genauso überschreiben. Ein kurzer Trostzettel für die Christen, dass sie sich im Gebet nicht irre machen lassen. Und dann schreibt er ein kurzes Trostzettelein Dr. Martin Luthers für alle treuen Seelenhirten, Prediger und so weiter und andere Christen, die gern ernst und von Herzen für die wahre Kirche, für die Obrigkeiten und so weiter beten wollen. Und in der Gefahr und in den Sorgen dieser letzten gefährlichen Zeit stehen, muss man sich überlegen, 1540 hat er von der letzten gefährlichen Zeit gedacht. Und denen einfällt, was soll ich beten? Ich bin es ja nicht wert, dass Gott mich erhört. Und wenn Sie jetzt mal zurückdenken in diese Situation, die wir uns bei Sei getrost angeschaut haben, wie viele waren da dabei, die für sich dachten, ich bin es doch gar nicht wert. Denn solche Verhinderung und solcher schwerer Stein muss vor allen Dingen und zuallererst aus dem Weg gewälzt sein, wie es gottesfürchtige und erfahrene Herzen wissen. Christen wissen, dass rechtes Beten das höchste, schwerste Werk auf Erden, höchster Gottesdienst und höchste Übung des Glaubens ist. Darum soll man für das rechte Gebet keine Zeit, keine Stelle, keine Regel oder ein Maß festsetzen. Aber weil das Fleisch schwach ist und der Teufel nicht feiert und nicht schläft, um das rechte Gebet mit höchster List und aller Macht zu verhindern, ist dies nichtsdestoweniger ein nützlicher Trost, sowohl für die starken als auch für die schwachen Christen. Du bist gewarnt, sage ich, lass dich nicht leicht vom Gebet abbringen. Wenn dir gerade einfällt, ich bin nicht wert oder würdig, dass mich Gott, die hohe, unendliche Majestät, erhöre. Sage oder denke bei dir so. Also Martin Luther, ne? Erstens, ich bin würdig gewesen, dass mich Gott, mein Schöpfer, aus nichts geschaffen hat, in der Mutterleib gebildet hat. Erster Grund zu beten. Zweitens, ich bin würdig gewesen, dass mich Gott durch seines eingeborenen Sohnes Tod und heiliges Blut erlöst hat. Drittens, ich bin für würdig erachtet, dass der Heilige Geist mich über Christus, Gottes Sohn, belehrt, Lust und Liebe zum Evangelium überhaupt in mein Herz gegeben hat. Viertens, ich bin von Gott für würdig erachtet, dass mir das heilige Amt zu predigen befohlen worden ist, ebenso, dass mich Gott das heilige Evangelium seines hohes himmlisches Geheimnis und seine Weisheit predigen und anderen Menschen offenbaren lässt. Und das schreibt ein Martin Luther, der an allgemeines Priestertum glaubt. Das ist jetzt nicht geschrieben für die paar Pfarrer, sondern wir alle dürfen heute allen das Evangelium weitersagen. Denn diese Würde haben wir alle. Fünftens, ich bin für würdig erachtet, dass ich um Gottes Willen auch manches trage und leide. Das ist eine Würde, dass Gott sich mit mir abgibt. Wenn Sie nach Ägypten gehen, wir hatten jetzt gestern gerade diesen schweren Terroranschlag in der einen Oase, wenn Sie ins Wadi el-Natrun gehen, wo die ganzen Klöster der Orthodoxen stehen, diese orthodoxen Priester sagen, es ist doch überhaupt eine Würde, dass sich dieser heilige, große Gott überhaupt mit meiner kleinen menschlichen Seele beschäftigt. Das können wir in unserer westlichen, aufgeklärten, übersatten Welt fast gar nicht mehr verstehen, wo sich alles irgendwie um uns dreht, wo uns alles zurechtgemacht wird. Aber ich habe das neu im Ausland gelernt, dass Menschen, die in anderen Glaubenskontexten leben, sagen, ist es nicht überhaupt ein Wunder, dass Gott mit mir kommuniziert? Martin Luther zumindest konnte 1540 darüber staunen. Ich bin für würdig erachtet, dass ich durch göttlichen starken Beistand in so viel Anfechtung, Gefahr und Widerstand erhalten werde gegen Satan und die Welt. Und dann kommt siebtens ein Ding, auf das muss man wieder mal, da muss man Martin Luther heißen, um auf sowas zu kommen. Ich bin für würdig erachtet, dass mir Gott gebot, solches alles zu glauben. Das ist das Mandat, wo Martin Luther sagt, das ist eine Würde von Gott, dass du glauben darfst, dass Gott so mit dir umgeht. Und ich erlebe diese Menschen, die Gott nicht kennen und glauben, ihr ganzes Leben selbst in der Hand haben zu müssen. Und die daran kaputt gehen. Und das will ich Ihnen heute mitgeben. Seien Sie getrost, auch darin, dass Sie die Würde haben, von Gott die Würde verliehen bekommen haben, dass Gott ihnen geboten hat, eines Tages an ihn zu glauben und mit ihm an all das, was er uns an Segen schenkt. Herr, wes soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. Das ist ein Glaubensschritt und das ist eine Würde, dass man das überhaupt glauben darf. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Das ist eine Würde, dass ich das erfahren darf und auch darauf hoffen darf, wo ich es noch nicht erfahren habe. Und mache dich auf und handle, und der Herr möge mit dir sein. Es ist eine Würde, dass Gott uns so in die kommende Woche entlässt, als solche, die handeln dürfen in dem Wissen, dass er dabei ist. Ich möchte Sie bitten, aufzustehen und mit mir zu beten. Lieber Herr, du bist ein Gott des Trostes. Und wir haben jetzt in deinem Wort an ganz verschiedenen Stellen im Schnelldurchlauf gesehen, wo du gerade nicht schnell durchgelaufen bist, sondern dir Zeit genommen hast für Leute, die dir eigentlich sogar entgegen aller Pläne in den Weg gestolpert sind, die zum Teil noch nicht mal selber zu dir hinstolpern konnten, weil sie zu blind dafür waren, weil sie zu gelähmt dafür waren oder weil sie zu unrein dafür waren, überhaupt im offiziellen Weg auf dich zukommen zu dürfen, die so viel Angst vor dir hatten, dass sie dich nicht mehr erkannt haben. Du bist zu ihnen allen gekommen und das Erste, was du ihnen gesagt hast, war: sei getrost. Und Herr, so wollen wir von hier auch weggehen als solche, die getröstet sind für das, was in der kommenden Woche auf uns zukommt, die getröstet sind auch über dem, was uns vielleicht in der letzten Woche widerfahren ist und was wir noch nicht abgetan haben. Und die diesen Trost nicht nur für sich behalten, sondern auch weitergeben in eine Welt, die Trost braucht. Die genauso gelähmt ist, genauso blind ist, genauso Angst hat, wie wir das mal waren, bevor wir dich getroffen haben. Und ich möchte dich wirklich bitten, Herr, dass wir solche sind, die ihr Vertrauen auf dich setzen, auf deine Erlösung, auf dein Segnen und auf dein Trösten. Nicht auf unsere eigene Kraft, sondern auf dich wollen wir schauen. Auch in dieser kommenden Woche, auch mit allen Herausforderungen, die da drin liegen, sogar die, von denen wir heute und jetzt noch gar nichts wissen. Amen.